Bussmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho.
So, wir machen nochmal halbe-halbe. Heute gibt es Croissants. Wir sind live, wenn man es so will, bitte sehr, in Holgers Küche. Hier steht zumindest ein. Guten Morgen. Ich wollte eigentlich heute mit der Frage einsteigen, wie war so deine Woche? Aber jetzt essen wir erstmal Croissant.
Ja, warum? Wie war denn deine Woche?
Nö, einfach so. Man fragt ja die Leute auch viel zu selten, wie geht's dir denn so eigentlich? Und meint es auch so und will auch hören, was dahinter steckt. Mhm. Und mich brauchst du ja immer nicht fragen, wie meine Woche war. Ich erzähle das ja immer ungefragt.
Ist das Thema, wie die Woche war?
Nur so zum Croissant.
War viel los. Schönes Wetter. Und wenn viel los ist und schönes Wetter, dann wird es immer so ein bisschen interessant.
Auch stressig, oder? Also mir geht es so, dann ist es irgendwie auch mal Stress.
Also ich habe auf jeden Fall, ich war am Freitag war ich auf einer Lesung. Nee, am Mittwoch war ich auf einer Lesung. Von so einer dunklen Frau, die darüber geschrieben hat, wie in der DDR Kinder, 500.000 Kinder in Erziehungsheimen.
Wusstest du das nicht?
Nein.
Entschuldigung.
Habe ich nie mitgekriegt. Na, und die hat mich, der hat mich bewegt, sagen wir es so. Und ich habe mir nur gedacht, also ich komme, also das Thema ist, das ist unglaublich. Ich habe dann das Buch von der gekauft. So wie es mir auch mit deinem Buch geht. Ich hätte gerne so einen Schnellleser zu Hause, damit ich nur 2 Stunden brauche, bis ich ein Buch gelesen habe.
Also bei meinem Buch kann ich dir verraten, schaffst du in 2.
Aber ja, ich komme auf die Woche. Ja. Ich habe so viele, da sind schon viele Dinge passiert. Ich habe das Gefühl, ich müsste das effizienter machen, mein Leben. Ne? Ich muss da mehr unterbringen, ne? Weil das Leben ist kurz und dann ist schönes Wetter. Dann muss man eigentlich, man musste so richtig konzentriert mal eine Stunde in der Sonne liegen oder auf dem Balkon, so ein High-Efficiency-Relax oder schnell lesen. Also schnell heißt nicht oberflächlich, ne, sondern hochkonzentriert lesen. Wenn ich das abends lese, das Buch, ne, dann schaffe ich pro Abend vielleicht, wenn es hochkommt, eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn es hochkommt. Ne, und dann brauche ich aber dann 3 Wochen wieder, bis so ein Buch rum ist. Und dann stapeln sich die Bücher, die ich lesen möchte, weil ich die anderen Sachen ja auch noch machen muss. Ne?
Ja.
Also da sind Arbeit und dann muss man netzwerken und dann, und das heißt dann, besorg mal da noch. Ne? Und das bei schönem Wetter, habe ich echt gemerkt, ne? Dass so geht es mir. Dann denke ich, ich suche nach, ja, ich weiß gar nicht, ob man das kann oder darf, nach Effizienz, also nach,
ja,
nach Qualität, wenn du das mal so willst. Ne?
Ja. Also, ich verstehe total, was du meinst und ich hätte das nie gedacht. Du machst immer so einen, sage ich jetzt mal so, entspannten Eindruck und es würde alles immer relativ, also schon strukturiert, aber schon auch zügig und du kommst da immer irgendwie ganz gut so durch. Und ich verstehe total, was du meinst, weil es geht auch nicht darum, 1000 Dinge irgendwie gleichzeitig zu machen und sich zu übernehmen, sondern man denkt halt so, oh, ich möchte es gerne mitnehmen und ich möchte genau das jetzt machen. Aber der Tag halt wird ja jetzt auch schon wieder kürzer. Entschuldigung, es wird jetzt schon wieder 7:30 dunkel immer abends. Und heute ist ein Morgen, da wird es in Hamburg auch nicht richtig hell.
Ja, und dann haben wir jetzt zum Beispiel auch wieder solche Themen. Ne? Also das finde ich, das bringt mir also dieses Thema mit der DDR. Ich habe das Buch jetzt noch nicht gelesen. Vielleicht müssen wir erst drüber reden. Aber du hast ja auch deine, du kommst ja aus daher.
Na, ich kenne die Geschichte dahinter. Und zwar, also es gab unterschiedliche Sachen.
Also siehst du, Entschuldigung, dass ich da nochmal hier. Es geht nur darum, dass diese Sachen sind zu wichtig, als dass man sie schnell macht.
Ja.
Und oberflächlich. Und wenn ich jetzt aber sage, so, ich beschäftige mich damit 2-3 Tage, so, dann es wird nicht hektisch bei mir.
Ich verstehe, genau.
Sondern ich muss dann so präzise sein, dass ich zum Beispiel, da hat mich eine Freundin gestern oder vorgestern noch angerufen, ist da mal Zeit für ein Telefonat, ne? Die kenne ich schon seit 40 Jahren, also das, die, ne? Und wir treffen uns echt nicht oft. Ne? Und dann muss ich aber sagen, nein, ich habe keine Zeit. So, ne? Und das geht nicht. Ich kann jetzt mit der nicht einfach so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde am Telefon rumplaudern.
Ja, ja.
Also das passt da nicht rein.
Ja.
Ne? Und das ist ganz, also da ist, also das ist so die Befindlichkeit über die Woche. Das ist eigentlich angenehm. Also ich habe vorhin bei dir auch gesagt, wenn ich so deine Woche höre oder wie du gerade unterwegs bist.
kommt keine Langeweile auf.
Nee. Ne? Also du machst jetzt auch keinen gestressten Eindruck.
Naja, anders. Das hier ist ja so eine kleine Oase für mich. Da weiß ich komme ja hier so an und da will niemand in dem Sinne was von mir, sondern ich weiß, ich kann mich einfach ganz entspannt und wohlbehütet unterhalten oder eben auch mal über meine Sorgen, Nöte oder was auch immer reden. Also ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob jeder sowas hat, wo man dann hinkommen kann. Vielleicht der ein oder andere in der Beziehung im besten Fall. Aber
das ist erstaunlich. Das gibt dir anscheinend so ein Gefühl von Sicherheit, wenn du über das reden kannst, was du willst, und du hast aber ein Mikrofon an.
Ja.
Das ist,
also das Mikrofon macht mir halt nichts aus.
Stell dir vor, wir hätten jetzt kein Mikrofon, dann hätten wir im Prinzip eine Art...
Dann hätten wir eine normale Unterhaltung unter Freunden.
Ja, schon intensiver.
Ja, ist es auch.
So, wir sitzen manchmal ja auch oder meistens auf den Stühlen, wo ich mit meinen Klienten sitze.
Das ist
gut. Na, dann würde ich wahrscheinlich die Schnauze halten, dann würde ich das sagen, ja, jetzt komm, jetzt nehmen wir mal nur deine Gedanken. Aber mit dem Mikrofon haben wir ja beides.
Ja, naja, das ist schon... Also du hast es mal so schön gesagt, das ist schon auch so ein bisschen philosophisch, was wir machen, im Sinne von, dass wir so gegenseitig unser Denken anregen. Und das passiert
irgendwie
ja ganz
schon,
früher, also im besten Fall auch.
Für mich ist es eine Übung, ich bringe mich ein, weil ich im Alltag normalerweise jetzt, ich sage mal, das spielt jetzt keine Rolle, ob ich jetzt...
Das denkst du immer.
Nein, das ist in der Arbeit. Also ich halte mich, wenn ich jetzt mit jemandem arbeite oder wenn ich spreche, dann halte ich mich schon sehr zurück. Das heißt, die Leute kommen rein und leihen mir quasi ihre Gedanken. Ne? Und ich arbeite dann mit deren Gedanken. Also da reden wir nicht über meine Oma.
Ja, ja, ja.
Also ich bringe dann auch Beispiele rein oder so. Ne? Und das ist für mich eine gute Übung, wo ich dann sage, oh, dann kann ich das auch mal von meiner Seite aus beleuchten.
Mhm.
Ob das jetzt philosophisch ist oder nicht, weiß ich nicht. Das, stopp. Wo ist sie mal hängen geblieben?
Also mehrere Sachen. Zum einen, ich könnte dir ein bisschen was über diese Geschichte erzählen mit den Kinderheimkindern,
ja,
in der DDR.
Ja, tu das. Das ist aktuell.
Und zwar ist es so, dass es in der DDR gab es ja nur das strikte, klare Modell Mann, Frau, Kinder. So, und dann sind halt zum Beispiel ja aber Ehepartner, Mann oder Frau, in den Westen abgehauen. Also nicht ausgereist offiziell, sondern gegangen. Und damit die andere Person zum Beispiel bleibt und oder aber, um denjenigen dafür zu bestrafen, dass er das gemacht hat, hat man dann dem dagebliebenen Elternteil das Kind weggenommen und in Kinderheime gesteckt. Eine Sache, ja, genau. Man hat ja halt gesagt, es passt halt nicht in die Gesellschaftsordnung. Das ist halt
was
ein bisschen.
Was war das? Staatsfeindliche Agitation oder was war das
denn? Nee, es ist halt ein bisschen liederlich. So, es ist halt, das war noch so ein bisschen dieses aus der Nazi-Zeit, dieses klassische Familienbild war ja gestört. Und so eine allein. Hier brummt mein Telefon jetzt. Meine Mutti ruft an. Oh, warte kurz. So. Kurzes Telefonat zwischengeschoben. Ich war stehen geblieben bei der klassischen Familie, die es sein musste sozusagen in der DDR. Und dann kam zum Beispiel eben auch, und das könnte so in die Kategorie der Frau fallen, die das Buch da offenbar geschrieben hat, es gab ja auch Gastarbeiter in der DDR und die kamen aus, oh Gott.
Aus Ghana. Also ihr Vater kam aus Ghana.
Genau.
Und der hat irgendwie über einen Unfall, hat die Mutter ein Kind gekriegt und dann hat man ihr, ne, also ich bin mir nicht sicher, ob sie, die Mutter, da mitgemacht hat. Das war sehr angenehm für die Mutter, das Kind nicht zu kriegen, das war natürlich ein farbiges Kind.
Genau.
Und das hat man nicht so gerne gesehen. Ne?
Nee, also das ist halt, das sind dann eben Kinder, also schwarze Kinder oder eben auch Kinder, die, es gab ja auch aus Vietnam Gastarbeiter, die in der DDR waren. Auch wenn da Kinder, die asiatisch aussahen, geboren wurden und das Elternteil nicht bleiben konnte oder blieb, ja, sind die auch ins Heim gekommen.
Und was sind Heime? Also was versteht man da unter Heim?
Na, ist richtigen, das ein Knast? Nee, richtigen ein Kinderheim. Also sprich Erzieherinnen und Erzieher.
So, wie so ein Internat. Also kann man sich das so vorstellen? Oder?
Na
so
ja.
Mit Gruppenräumen und
ja.
Hast du mal eins gesehen?
Also ich war ja tatsächlich zur Kur in einem Kinderheim.
Ach, okay.
Also so nannte man
in
das.
In so einem Kinderheim?
Nee, das war schon ein bisschen besser, glaube ich. Aber also bei uns war es halt so, das ist wie quasi Kindergartengruppe. Also eine Gruppe, die gleichaltrig sind. Und die sind dann alle in einem Schlafsaal, sitzen alle immer im Speiseraum an einem Tisch. Es gibt ein durchstrukturiertes Tagesprogramm. Und deine erwachsene Beziehungsperson ist halt eine Erzieherin, die dir sagt, wo der Hase langläuft. Und das war aber eben noch, bevor die Schule angefangen hat, wie das dann aussah, also wenn dann die Kinder in die Schule gekommen sind, das weiß ich nicht.
Ist da was bekannt geworden, wie gut die waren? Also in dem Buch?
Also für die Kinder war es halt deswegen schrecklich, weil ein Großteil der Eltern die ja nicht freiwillig abgegeben hat. Also die, so, sind, den, okay, die sind denen weggenommen worden. Im Sinne von, du hast keinen Mann oder dein Mann ist abgehauen oder was auch immer. Und genau, und dann waren die Kinder ja eine kleine Schande. So. Sie waren das Ergebnis von, so, dass sich eine andere Person richtig dafür schämen muss, dass es die gibt.
Das kann ich mir jetzt echt, ehrlich gesagt, gar nicht so richtig vorstellen. Also gut, ich nehme das jetzt mal so.
Kann ich das nicht? Ich habe das mal tatsächlich, es gibt eine Dokumentation in der ARD, glaube ich, ist das. Das ist auch aus den 60ern, 70er Jahren aus dem Schwarzwald oder so aus Baden-Württemberg. Da sind ja auch viele Ami-Soldaten stationiert gewesen, auch da schwarze Soldaten, und die Frauen, die mit denen Kinder gekriegt haben, sind auch im Westen Kinder verschickt worden. Also den Eltern dann, den Müttern dann weggenommen, weil in einem gut bürgerlichen, nachkrieglichen deutschen Haushalt hatte kein schwarzes Kind zu leben.
Das ist es doch. Wieso, wie kommt dieser Rassismus zustande? Also ich nehme das mal erstmal als Rassismus.
Es ist
geht
es?
Ja nicht immer, also gut, jetzt geht es einerseits gegen die Kinder an sich.
Ja, aber an sich steckt da wirklich nur struktureller Rassismus dahinter. Und der ist, dass aus irgendeinem Grund die weißen Europäer, und da zähle ich die Amerikaner jetzt einfach mal mit dazu, seit Angedenken geglaubt haben, dass die klügeren, weiterentwickelten Menschen sind als alle anderen Nationen, Kontinente, Kolonien, die sie dann erobert haben. Die haben halt gesagt, hier, wir kommen ja hier mit einem großen Schiff und ach guck mal, die leben hier noch mit Pfeil und Bogen. Mhm. Dann sind wir doch bessere Menschen.
Ja. Die sind einfach, oder wir sind die Katholiken, die Christen. Und
genau, die haben
das
keine
sind die
Religion
Heiden.
Oder beten hier irgendwie so einen Busch an. Das ist nicht richtig. Wir sagen, also ne, der weiße Europäer ist ja einfach, der hat die Welt erobert. Und erobert in dem Sinne nicht, sondern er hat sie eigentlich die Hälfte der Menschheit versklavt.
Ja.
Weil die irgendwo hingekommen sind und haben gesagt, so okay, hier, du bist stark, du kannst gut rennen, ich habe da keinen Bock drauf, mach das mal bitte für mich. Also nicht bitte, sondern du machst das jetzt für mich. Und diese Völker haben so, oder die Menschen da haben friedlich gelebt, in anderen Religionen gelebt, in anderen, weiß ich nicht, Strukturen. Also nur hier muss um alles ein Zaun drumherum sein, damit man zeigen kann, das gehört mir. Warum? Also weißt du, so grundstücksmäßig und gebietsmäßig.
Ja, mich macht das nachdenklich, weil ich das gerade mit Flüchtlingen oder mit, meinetwegen auch mit Kindern, oder mit auch den Erwachsenen. Ich saß gestern da mit einer Gruppe, da war einer aus, keine Ahnung, er ist eine Mischung zwischen Senegalese und Südafrikaner, schwarz wie die Nacht. Mit dem habe ich mich bestimmt 2 Stunden unterhalten, mit seinen beiden Kindern. Die Kinder waren, er hat aber eine kapverdische Frau, das ist ja auch da unten. Mhm. Die waren jetzt nicht ganz dunkel, und dann war eine Äthiopierin dabei, es war eine Eritreerin dabei, ein paar Deutsche. Es war eine sehr, sehr, sehr friedliche Angelegenheit, da spielt es eigentlich gar keine Rolle, ne, welche Farbe man hat, aber da gibt es halt, also da fängt das ja, also wir haben immer wieder die benachteiligten Gruppen sind Frauen, Kinder und anders Aussehende.
Naja, wenn du nicht, wenn du
keine... Und zwar durch die Bank weg haben
genau,
wir das.
Genau, also ne? Wenn du hast sozusagen, du bist am meisten diskriminiert und wirst in eine Schublade gepackt, die sich, wofür sich für mich wirklich, ich verstehe das nicht, wenn du nicht weiß bist. Das ist Punkt. Und unter nicht weiß zählt genauso, wenn du in Asien lebst.
Ja.
Das
ist auch ja, oder, nicht weiß. Oder Arabien oder so.
Nee, das ist auch nicht weiß.
Ja, genau.
Also alles, was sagen, naja, alles, was sagen wir mal, nach jetzt in den Osten geguckt, nach Griechenland kommt oder ja. Alles, was südlich von Spanien ist, im Denken mancher Leute. Und ja. Das, also ich begreife das auch nicht. Ich verstehe das nicht. Was hat denn die Farbe der Haut mit einfach irgendetwas zu tun? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Es ist ein Mensch.
Nee, das hat mich ja gerade, also das erinnert mich jetzt. Also gut, das Buch, das war in der DDR. In der DDR kommt einer her und sagt, was damit zu geschehen hat. Das heißt also, es gibt sowas wie eine Kaste oder eine Ecke oder etwas die Regierung, ja. Die bestimmt, wie du zu denken hast.
Na sicher.
Und je nachdem, wie die aufgestellt ist, bestimmt die halt mehr oder weniger. Ja. Aber das ist, und die Leute richten sich danach. Also man hat wirklich, ich sage jetzt mal 80% der Menschen, die dann sich danach richten. Das Problem des Rassismus ist ja nicht nur die Regierung in der DDR, sondern Nein. Die Leute, die das an der Basis mittragen.
Naja,
und die dann sagen, das ist gut so, ne? Und die dann tatsächlich gucken, schon mal da drüben hat wieder einer. Das ist da, wo man denkt, diese Ungerechtigkeit, ne, die kommt ja aufgrund eines mangelnden Denkvermögens dieser Menschen. Also die können das nicht denken. Ne? Die denken dann, schwarz ist schlecht. So, das kriegen die mit. Ne, irgendwo müssen sie es ja gelernt haben. Ne? Also, dass irgendeiner hat naja, irgendwann mal gesagt, die Weißen sind die Guten.
Na, beziehungsweise, also die, na, man hört es und nimmt es einfach für, quasi ist es halt ein Fakt.
Ja.
Das ist ja genau das, was leider heute genauso wieder funktioniert. Ne? Es gibt politische Strömungen und politische Parteien, die klopfen da drauf, also ich kann ja sagen, wie es ist, die AfD schreit, wir wollen Meinungsfreiheit, Meinungsfreiheit. Was aber dahinter steckt, ist, ihr müsst so denken wie wir. Ihr müsst so denken wie wir, weil sonst seid, also sonst, seid ihr ja staatsfeindlich und Mainstream gedacht und sowas, aber nur das, was wir, was unsere Ideen und was unser Gedankengut ist, ist richtig. Und so funktioniert ja eine rassismusfreie Gesellschaft nicht, oder demokratische Gesellschaft in dem Sinne nicht. Da kann halt wirklich jeder sich seine Gedanken über Dinge machen, wie er will. Und im besten Fall wird dabei niemand diskriminiert. Und das funktioniert aber da nicht. Und das hat genauso in der DDR nicht funktioniert. Und das verstehen ja auch alle nicht. Das war kein autokratischer Staat, an sich war es eigentlich auch eine Diktatur. Nur dass quasi da nicht,
DDR jetzt,
ja, nicht einer, doch irgendwie war es auch einer, der gesagt hat, wo es lang läuft und alles, was so Pseudo-Wahl und Pseudo-Gremium, also Zentralkomitee war, da hatte niemand eine eigene Meinung und da hat niemand sagen dürfen, was er denkt. Weil dann bist du ins Gefängnis gegangen oder dir wurden deine Kinder weggenommen und ins Kinderheim gesteckt.
Ja.
Weil du staatsfeindlich warst.
Liegt das dann an diesem, wie heißt denn das eigentlich, so autokratischen Stil? Ne, dass du quasi eine kleine Gruppe oder einen hast, ne, der bestimmt, wie man denken soll und wer was gut ist und was schlecht ist.
Naja,
und dann werden die Kinder, für mich ist es nicht so richtig fassbar, weil es gibt, die Menschen sind ja nicht die Bösen.
Nee.
Also ich sage es mal, wenn du jetzt zum Beispiel Stalin nimmst. Stalin war ja an sich kein böser Mensch. Ne, er war bestimmt auch so ganz nett, ne, oder vielleicht war er autoritär, vielleicht hat er auch Kinder verprügelt. Aber da gibt es ja ganz viele. Ne? Also wenn du irgendwo hier in die Stadt gehst.
Da musst du dann aber schon sagen, im Grunde genommen war er die meiste Zeit ein Arschloch.
Er hat halt, er hat, ich sage es mal, seine Methoden über die Köpfe der Leute ausgebreitet. Er hat nicht nachgedacht, sondern er hat gesagt, wenn einer böse ist, dann muss er weg.
Naja, beziehungsweise was steckt denn da dahinter? Es steckt ja eine eigene Unsicherheit, es steckt ein eigenes Bedürfnis nach Ordnung und Struktur dahinter. Und genau das ist es doch bei den Menschen, die dem sich zugehörig fühlen. Also ne, Leute, die gerne, keine Ahnung, unsere Demokratie umgestellt haben wollen, Leute, die glauben, dass sie besser sind als andere Menschen mit einer anderen Hautfarbe, die sind einfach unsicher. Und also ich will das nicht damit entschuldigen, die sind einfach, die geben sich nicht die Mühe, noch mal ein Stückchen weiterzudenken oder noch mal ein Buch zu lesen oder sich noch mal mit jemandem zu unterhalten oder in ein Gespräch zu begeben. Ich hab dieser Tage einen Gedanken gehabt und der hat mich selber sehr erschreckt. Haben wir ja auch öfter schon mal drüber geredet, so ne Frau heute, wie wenn du abends irgendwie ausgehst, wovor hast du da Angst? So. Und dann habe ich so gedacht, so ja, von einer Gruppe mit, also von einer Männergruppe, die nicht weiße Hautfarbe haben, hätte ich Angst. Mhm. Und dann habe ich aber gedacht, von einer Gruppe Männer mit weißer Haut hätte ich noch mehr Angst. Mhm. Weil, wenn dir da was passiert bei weißen Männern, hilft dir ja noch nicht mal einer. Mhm. Ne? Die andere Gruppe, da würden gleich Hunderte würden kommen und irgendwie würden dir irgendwie helfen, aber gerätst du in eine Gruppe von weißen Männern, die dich angreift als Frau, dann hast du verloren. Ja. Dann kommt keiner zur Hilfe. Und das ist doch erschreckend. Das, also eigentlich ist es so, dass der weiße Mann uns viel mehr Angst machen sollte als der schwarze Mann, wenn du es so willst. Warum? Also weil die glauben einfach, dass sie die Spitze der Schöpfung sind. Und das sind sie nicht.
Ja.
Und da jetzt, kommst du aber nicht, da kommst du mit keinem Argument, kommst du da irgendwo hin.
Jetzt habe ich mir, es ist mir gestern aufgefallen, dass wir, also ich gehe jetzt einfach mal von mir aus, unweigerlich zu denen gehöre, die zum Beispiel benachteiligte Kinder diskriminiere, weil ich sie als benachteiligte Kinder klassifiziere. Ich bin eine Art Pädagoge. Das ist mir nur aufgefallen im Gespräch. Wir hatten es über, was macht man mit Jugendlichen, die richtig verballert sind und die so in der Resistance sind und keinen Bock auf nichts haben und also so richtig schwierig und kriminell sind und alles. Na, und allein schon, dass man einen Jugendlichen als schwierig und kriminell bezeichnet und ich in der Klasse, also quasi in der Schule, vor ihm stehe, ne, und so tue, als ob ich was Besseres bin als der, habe ich schon ein Problem.
Ja.
Ne, das heißt also, ich habe einen Erziehungsauftrag und der gründet auf einem im Grunde rassistischen Thema. Ne, das heißt, ich bin der gute Weiße, der jetzt zum benachteiligten Schwarzen kommt, den ich jetzt lieb haben muss.
Ja.
Dann sage ich, das stimmt hinten, ich bin jetzt natürlich kein Rassist.
Ja.
Aber ein Denken, das Rassismus produziert, heißt, ich bin der Gute, ich habe es gemerkt, ich bin jetzt zufälligerweise weiß. Also ich persönlich störe mich nicht dran, aber der andere...
Genau das ist halt die Sache, wo immer alle von diesem strukturellen Rassismus sprechen.
Ist das strukturell?
Da kenne ich mich nicht so aus. Naja, weil es halt ganz viele so, sagen wir mal in Anführungsstrichen, kleine alltägliche Dinge gibt und ich will mich da nicht ausnehmen, aber daraus lernen wir halt, wo man was Unbedachtes sagt oder halt merkt, okay, das ist ein gelerntes Muster in meinem Kopf, wie ich bin der erwachsene weiße Cis-Mann, so heißt es ja dann heute, und das ist ein schwarzes Kind aus schwierigen Verhältnissen und das schreibt in der Schule nur ein Vierer durch die Bank weg. Muss ich mich drum kümmern? Muss ich dem sagen, wie die Welt geht?
Na, so. Und ich habe aber auch, ich muss jetzt sagen, ich habe ein Leben daran gearbeitet, dass ich das kann. Ich komme jetzt aber, ich stehe jetzt tatsächlich vor einem schwarzen Kind, Mann, und sehe diese ganze Entwicklung, wie es gekommen ist, ne, wo das herkommt, ne, und warum die hier sind und was wir dann in Afrika angerichtet haben. Wir, ich sage schon wir, ne? Also diese Gruppen. Und denke, ich muss dir jetzt helfen.
Ja.
Sag mal, ich, das Erste, was man tatsächlich so hat, das hatte ich gestern Abend, ich hatte das Gefühl, ich muss die als allererstes mal alle um Entschuldigung bitten. Weil ich ja als Vertreter einer Rasse, ne, einfach, ich weiß nicht, wie man das sehen kann, ich sage das jetzt einfach mal so, vielleicht sogar Schuld auf sich geladen hat. Ich bin nicht derjenige, der sagt, damit habe ich ja gar nichts zu tun. Sondern ich habe ein Denken, das aus diesem Denken kommt. Ich stehe dann vor diesen schwierigen Schülern oder vor diesen Kindern, ne, die sind dann, man sagt schon, die sind ein Systemsprenger. Ne, also dieses, allein schon diese therapeutische oder diese klinische Haltung, das ist ein Systemsprenger, ist im Grunde schon ein Problem.
Ja.
Ne, weil ich nehme doch die Kinder gar nicht ernst.
Nee.
Ich sage, du hast, jetzt kommen wir leider auf die, wir haben vorhin gedacht, ja, wir reden über Mängel. Ein Kind mit Mängeln.
Ja.
Ne? Und ein Flüchtling ist doch auch ein Mensch mit Mängeln. Der kommt aus irgendeinem Land, der ist da traumatisiert, der ist auf die Flucht. Ich habe ein paar Sachen kennengelernt, ich sage mir, ach du Scheiße, was die alles erlebt haben. Ne?
Ja.
Also, ne? Und die, natürlich brauchen die Hilfe, aber man muss sehr aufpassen, das ist kein Mensch mit Mängeln. Das ist vielleicht sogar ein gefährlicher Mann. Oder Mann, also wenn das irgendwelche Muslime sind, die da so radikal sind und nicht ertragen können, wenn irgendwelche Frauen ohne Kopftuch rumlaufen. Das ist aber, das sind keine Menschen mit Mängeln. Ne? Die muss man nicht wegsperren.
Ja,
ist aber gefährlich, was ich jetzt sage, weil du musst natürlich auch so ein bisschen für Ordnung sorgen. Ne? Bin ich jetzt derjenige als Weißer oder als Pädagoge oder als, von mir aus auch als Politiker, der darüber entscheidet, was gut ist und was schlecht ist, dann muss ich sagen, da bin ich im Moment ganz vorsichtig,
ne, wo naja, ich mir also denke, wie
darf ich überhaupt
einfach,
urteilen?
Naja, wie wäre es denn einfach mal, wenn man die Menschen, die hierher kommen, wenn man die fragt, was brauchst du? Wie, also du bist hierher gekommen, aus welchem Grund? Was hat dich aus deiner Heimat vertrieben? Und was brauchst du? Wie würde für dich ein gutes Leben aussehen. Und dann sagen die, ich möchte in Frieden leben, ich möchte einer Arbeit nachgehen können und wenn ich das hier in diesem Land machen kann, wäre ich sehr dankbar. Mhm. Ja, dann kriegt der einen Kurs für die Sprache, dann kriegt der, was natürlich mit Geld und da muss man sich kümmern zu tun hat, jemanden, der ihm hilft, das aufzuarbeiten, auch mental und psychologisch, was halt in den Monaten zuvor passiert ist, bis die Person hier angekommen ist. Und das ist dann schon Integration.
Ja, das ist,
es funktioniert aber nicht, wenn die Leute hierher kommen, wir erstmal sagen, ja, du hast hier so einen, du darfst einen Moment bleiben Status und bitte zieh mit den anderen 500 anderen Nationen in dieses abgelegene alte Barackenhaus, so, wo wir dir ein Feldbett hingestellt haben.
Das wäre okay, ja, aber jetzt, mir kommt es auf diese Haltung an. Die Haltung,
ja, die
zum
Haltung
Beispiel,
ist doch auch
dass
da,
die gleiche. Dass die überhaupt zu uns kommen. Das ist, ich bin gastfreundlich, wenn einer mal da ist. Jetzt komme ich aber auf dieses strukturelle Problem. Und das, stell dir nur vor, also Afrika hat dann, also jetzt mal ganz schematisch betrachtet, Afrika revoltiert, in Afrika ist Krieg.
Aber Afrika gibt es in dem Sinne doch,
doch
nicht.
Doch, ein ganzes Erdteil. Da leben ganz viele Menschen und da ist Krieg. Und die kommen dann alle zu uns. Und zwar in Massen. Ne, und jetzt haben wir schon,
ja, aber das
erste
passiert doch auch
die,
nicht.
Die Tatsache, dass die überhaupt zu uns kommen, ist eigentlich schon ein Resultat, wo wir, ich sag's mal, früher, ne, wir haben uns ja entwickelt und die nicht. Das,
ja,
heißt,
das
bei denen ist
ja
Krieg
auch, nee,
und die kommen dann zu uns.
Anders. Das Problem ist, es sind da Europäer hingekommen, haben gesagt, wir machen jetzt, ihr gehört jetzt hier zu uns, euer Land gehört jetzt zu unserem
ganz
Land.
Genau.
Und die sind jetzt erst seit 60 Jahren, 70 Jahren eigenständige Länder, wenn du das so willst.
Mhm. Und die, naja, mehr und, oder minder, ja.
Genau, und aber dieses, die Staatsform, wie wir sie gerne auf alles draufpacken, hat es dort in dem Fall so nie gegeben. Also Demokratie ist eine, also das demokratische System, es gibt Parteien und es wird jemand zum Chef gewählt, ist eine westliche Idee.
Ja.
die hier entstanden ist. Und genau. Die muss doch nicht auf jedes Land auf der Welt draufgestülpt werden. Siehst du,
und jetzt haben wir schon wieder das Problem, dass wir dann wieder bestimmen wollen, was gut ist und was schlecht.
Nee, naja, es geht nicht darum, was gut ist oder was schlecht ist, sondern dass diese Länder da sind, keine richtigen Demokratien, weil das nicht in dem Sinne so wie hier in Europa seit Mitte des 17. Jahrhunderts irgendwie gewachsen ist als Staatsform. Deswegen kannst du das da nicht einfach so draufstülpen. Haben wir aber gemacht und dann haben wir die mit dem Problem da alleine gelassen und dann ist es in vielen Ländern, Gabun ist ja jetzt wieder das Beispiel gewesen, dass das Militär dann sagt, nee, da haben wir keinen Bock auf den stürzen wir jetzt, da bringen wir nochmal tausende andere Leute um und dann macht erstmal kurz jeder das, was er so will.
Aber wir wissen schon wieder besser, was
für die gut ist. Es geht nicht darum, was wir besser wissen. Die Menschen, die dann halt dort leben und gerne nicht alle 10 Jahre irgendwie im Kriegsgebiet sein wollen, die müssen zum Teil im schlimmsten Fall den Kontinent verlassen.
Ja.
Und oder, weil es halt nach Norden sozusagen hin die einfachere Fluchtvariante ist, weil nach Süden müsstest du durchs Jahrtausend-Kriegsgebiet, dem Kongo, um in Südafrika anzukommen. Und dort gibt es halt auch eine knallharte, wir wollen keine Menschen hier Politik haben.
So. Ich hab zum
es geht halt nicht darum, dass sie irgendwie hierher kommen oder die Menschen eben den Weg nach Europa oder wohin auch immer suchen, weil sie denken, dass es da alles tausendmal besser ist. Hier ist einfach kein Krieg.
Genau. Und jetzt kommt noch so eine Ansicht dazu, das habe ich mit einer Freundin in Tansania kennengelernt. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass die Leute, die was haben, das abgeben für die, also es ist für einen Tansanianer, also es ist so ein Volk da gewesen.
Na ja, im besten Fall.
Und sagen wir mal, wenn einer nichts hat, dann geht man zu jemandem hin, der was hat.
Und der
kriegt
was
alles.
Ab. Ja,
na, der gibt, ja, jetzt kommen die aber zu uns und sagen so, jetzt, das ist doch klar, wenn wir hierher kommen, also wenn einer ein bisschen politisch ist, dann sage ich, ja, ihr seid ja bei uns auch gewesen und habt alles genommen, jetzt kommen wir zu euch und wollen auch was alles haben. Na, und bei uns ist halt dann diese, wir können denen ja nicht alles geben.
Warum nicht?
Och, das ist unser Prinzip. Ne? Wir haben ein Eigentumsprinzip, das da heißt, wir geben das nicht alles ab. Das ist doch jetzt auch, wie gesagt, diese weiße Denke ist doch gewachsen. Das ist doch mein Haus. Ne? Wenn dann einer davor steht und sagt, das ist gar nicht dein Haus, das ist auch mein Haus. Ich habe keins. Gib mir dein Haus oder lass uns da zusammen drin wohnen. Ne? Dann sage ich, theoretisch könnte ich mir das vorstellen. Sagen wir, meine Güte, wie wäre das schön, so eine bunte Gesellschaft, die sich wirklich helfen. Aber wir sind 8 Milliarden Menschen auf der Erde, ne? Und wir haben seit Jahrzehnten, ich glaube, wir denken nämlich immer noch so, wir Deutsche jetzt in erster Linie, dass es heißt, das ist meins, ne? Und ich gebe das nicht ab.
Naja, beziehungsweise
du kannst gerne mal hier reinkommen für ein Essen oder so, ne? Aber dann ziehst du wieder ab,
ne? Da wo du herkommst. Ne? Das ist ja das Gleiche, was man eben auch nochmal wieder sieht. Die Hälfte der Welt brennt. Ist kein fruchtbarer Boden mehr. Und wir haben jetzt hier sozusagen hier noch so ein bisschen was, wo noch was wächst. Und ich glaube, auch wenn das die großen Kritiker des Klimawandels nicht so aussprechen würden, aber gleichzeitig sagen die, ich teile doch nicht hier meinen Acker mit irgendjemandem anderen. Das, also an sich siehst du das ja auch jetzt hier so. Ne?
Aber das gibt dann diesen Konflikt. Ne? Und ich meine, das ist da, wo wir sind ja ausgegangen von der diktatorischen Seite aus, ne? Dass ich im Prinzip bestimme, was gut und was schlecht ist. Das ist ja dann die Grundlage von Rassismus, ist, dass einer sagt, ich habe Recht.
Ja.
Ne? Und du musst dich nach mir richten. Demokratie ist die beste Staatsform der Welt. Es kommt wieder aus der weißen europäischen Ecke natürlich. Ne? Und wir bestimmen, was ein gutes Kind ist. Ein gutes Kind ist ein schlechtes Kind, ist damals ein farbiges Kind, heutzutage ist ein schlechtes Kind, ist ein Kind, das klaut, das frech ist, das, keine Ahnung, keinen Respekt hat und so. Das sind auch immer noch schlechte Kinder, die werden dann in Jugendheime gesteckt. Und was ich meine, ist, dass dieses elitäre Denken, ich glaube, das ist in uns immer noch drin.
Na sicher.
Ne? Und ich nehme mich da noch nicht mal aus. Das heißt, wir arbeiten hier jede Woche an einer bestimmten Form von Qualität. Wir haben heute übrigens nicht gesagt, wer wir sind. Ne? Also, dass wir versuchen rauszufinden, was gut ist. Und sind aber immer wieder diejenigen, die sich quasi über die anderen stellen, die nicht so gut wissen wie wir, was gut ist. Ne? Und das finde ich, das ist etwas, das geht mir dann auf und sagt, das ist schwierig. Ich sitze dann da und bin froh, in der Runde mit Schwarzen, dunklen und braunen, da waren jetzt keine Asiaten dabei, und bin froh, dass die akzeptieren, dass ich dabei bin, ne? Muss ich wirklich sagen. Ne? Ich habe so ein komisches Gefühl inzwischen bei dem, was ich über Sklavenhandel und über Ausbeutung gelernt habe, ne? dass die uns nicht alle an der Straße an irgendwo aufhängen. Das, du glaubst nicht, was wir... Also,
ich weiß.
Das sind 5 oder 6 Generationen vorher. Das hatten wir mit der DDR. Hey, das ist 30, ja, 40 Jahre her.
Genau, und dann werden halt heute hier geborene Frauen und Männer mit dunkler Haut angesprochen und die werden gefragt oder zu dem wird gesagt, geh doch dahin zurück, wo du hergekommen bist.
Ja.
Und dann ist die beste Antwort, ja okay, dann ziehe ich zurück in Schwarzwald. Oder dann ziehe ich zurück in Harz, weil ich da geboren bin.
Ja.
Aber schon alleine das Denken, dass jemand, der keine weiße Haut hat, nicht hier geboren sein kann.
Ja.
Wie wild. Was muss denn da schiefgelaufen sein? Ich denke das auch. Weil ich das so gelernt habe. Weil unsere Gesellschaft uns das so lernt. Und ich finde das so schlimm, dass das so ist. Nur weil man irgendwie Geografie gelernt hat, Breitengrade sagen etwas darüber aus, wie deine Haut aussieht, und in Europa hast du halt weiße Haut, das ist doch bescheuert. Und natürlich lernst du zum Beispiel im Geschichtsunterricht auch was von der großen Völkerwanderung um, was weiß ich, 100, 1200, irgendwas 100, wann. Und warum kann man dann nicht einfach nochmal aus dem 21. Jahrhundert die große Völkerwanderung der Nationen der Welt machen und das nochmal erklären, weil was anderes haben wir gerade nicht. Wir haben nur Völkerwanderung aus anderen Gründen, als man das vor 1000 Jahren gemacht hat. Mhm. Jetzt haut man ab, weil der weiße Mann wohin gekommen ist, Feuer gelegt hat, Krieg angezettelt hat und dann sich verpisst hat. Und der Rest der Welt haut sich deswegen heute immer noch auf den Kopf.
Also ich bin mir sicher, dass wenn wir uns nicht an, ich nenne es jetzt mal, crosskulturellen oder interkulturellen oder weltweiten menschlichen Grundwerten orientieren, dann gibt das eine ganz üble Konfliktlage, ne? Weil alles bewegt sich dann. Ne? Und dass die Chinesen sich noch nicht bewegen, das ist so, das ist eigentlich schon wieder Glück. Das stell dir mal vor, das geht da auch nochmal los. Dann sind wir hier alle platt. Ne, und das, wir können gerne mal irgendwann, fände ich mal gut, so über diese menschlichen Grundwerte reden, über die international gelten, ne? Zum Beispiel so Freude oder Zuverlässigkeit.
Ja.
Ne, also das ist oder Friede, was das überhaupt heißt und wie das geht. Und ich glaube, das gilt weltweit. Ich glaube, das gilt für jeden Menschen, dass er lieber Frieden hat.
Ja.
Ne, dass aber jemand, ich sag mal, ein Kopfgeldjäger aus Südamerika, ne, die gibt es nicht mehr, diese Völker.
Ja.
Die haben so ein Schmerzprinzip als ne, das ist auch nicht menschlich, was die da machen.
Naja, aber du musst ja auch mal überlegen, und auch wieder, das ist keine Entschuldigung, sondern auch eine Erklärung dafür. Es gibt verschiedene Nationen seit Tausenden von Jahren.
Ja.
Es gibt die Vereinten Nationen, wo so viele Völker, Länder an einen Tisch kommen auf der ganzen Welt. Die gibt es seit, 80 Jahren.
Mhm.
Und auch das ist erst noch so ein Lernprozess.
Also bist du da optimistisch?
Muss man doch sein.
Ja, ich sage, es nützt relativ wenig, wenn in einer Vereinigung von Menschen Leute drin sind, die keine Ahnung haben von dem, was sie tun.
Naja, natürlich ist es auch immer so, es gibt halt bestimmte Denkstrukturen und Menschen, die in bestimmten Strukturen denken, mit denen es sich fast nicht lohnt, zusammenzusprechen.
Da sind so viele, Doreen. Also jetzt guck mal, ich glaube, das ist jetzt meine persönliche Einstellung, ich bin da richtig pessimistisch. Sie hört sich so an, als ob du eher optimistisch bist. Und dachte,
ich
wir
muss
können
es
das
hoffen.
Wir können das schaffen, aber ich sehe so einen Druck, einen Konfliktdruck, ne, der
ist
da
es
ist.
Auch.
Das sind die Muslime, die mit Sprengstoff am Körper rumrennen.
Naja, aber also auch da, wieso maßen wir, das wollte ich vorhin schon sagen, war ja auch schon in muslimischen Ländern als Urlauberin oder als Reisende irgendwie unterwegs. Und da ist es so, dass ich damals schon gedacht habe, was maß ich mir denn an über die Entwicklung oder Reformation von deren Kultur zu sprechen. Und wir können das nicht veranlassen. Das Christentum hat niemand von außen reformieren können, sondern das ging nur von innen heraus. Und den Weg werden die finden. Die werden den Weg, also wenn du auch da mal guckst, ne, die Katholiken und die Evangelen sind ja vom Denken, also das Einzige, was sie vereint ist, ist Jesus. Und der Rest ist einmal relativ radikal. Vor ein paar hundert Jahren sind die auch noch mit Macheten auf die das gleiche glauben, losgerannt. Oder, na Macheten waren es nicht, aber halt eben haben die umgebracht und Kriege geführt, weil sie gesagt haben, nein, ihr müsst das glauben, was wir glauben, sonst haut es nicht hin. Und das muss jede Religion der Welt aus sich heraus machen. Und die Strömung wird funktionieren, dass es eben quasi dass es einen reformierten Islam gibt.
Ich glaube, wir sind da echt noch ganz weit davon.
Nee, ganz weit sind wir da nicht davon, aber ein bisschen.
Ich würde wünschen, dass wir noch nicht so weit davon sind.
Naja, solange wie es eben auch immer noch Staaten gibt, in denen quasi Kirche und Religion eins ist.
Ja, wir sind sowas von am Anfang.
Ich dachte, du sagst, wir sind sowas von am Arsch. Da bin ich froh, dass du das nicht gesagt hast. Anfang klingt gut, weil das klingt nach Zukunft und Perspektive.
Ja, also ich glaube, dass es den Weg gibt. Ich würde ihn auch gerne, also ich würde ihn gerne mitgehen, aber
machst du schon, und das ist nämlich das Wichtige. Es braucht viel mehr weiße Cis-Männer wie dich, die darüber nachdenken, sich einer gewissen Schuld bewusst sind, sich mit an den Tisch setzen mit Leuten, die nicht deine Hautfarbe haben, und dann zu sagen, ich bin dankbar dafür, dass ich hier mit am Tisch sitzen darf.
Das ist mal schön zusammengefasst, das gefällt mir.
Und dann sind wir nicht verloren.